Mein Name ist Paulina Pakur. Ich bin Reporterin bei OKO Press, einem unabhängigen polnischen Nachrichtenportal. Und das ist der Lens EU Podcast. Lens, der lokale europäische Nachrichtendienst, ist ein Zusammenschluss von 9 Medienorganisationen, die gemeinsam europäische Geschichten in 6 Ländern näher an das lokale Publikum bringen. Zusammen erforschen wir unsere gemeinsame europäische Gegenwart und Zukunft, was Hoffnung weckt, was Sorge bereitet, wie europäische Gesellschaften auf die heutigen Herausforderungen reagieren und wie die Europäische Union die kommenden Jahre gestaltet. Willkommen zu einer neuen Folge des Lens EU-Podcasts, in der wir uns darauf konzentrieren, was Europas Gemeinschaft antreibt. Es ist mehr als 22 Jahre her, seit der größten Erweiterung der Europäischen Union im Jahr 2004, als 10 Länder dem Block beitraten, und mehr als 13 Jahre seit der letzten im Jahr 2013, als Kroatien nach einem jahrzehntelangen Beitrittsprozess das neueste Mitglied der EU wurde. Insgesamt hat sich die Europäische Union bzw. ihre Vorgängerin, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, seit ihrer Gründung im Jahr 1958 7-mal erweitert, was bedeutet, dass etwa alle 9 oder 10 Jahre eine Erweiterungsrunde stattgefunden hat. Die meisten dieser Erweiterungen fanden unter schwierigen oder herausfordernden Umständen statt und waren von Zweifeln und Sorgen begleitet. Zeitlich gesehen könnte man also sagen, es ist höchste Zeit für die nächste. Doch diesmal sind die Bedenken schwerwiegender und wurden paradoxerweise durch die wachsende Zahl der Mitgliedstaaten, ihre auseinanderlaufenden nationalen Interessen und den geopolitischen Druck externer Akteure, allen voran Russland, noch verstärkt. Heute streben offiziell 10 europäische Länder die Mitgliedschaft in der Europäischen Union an, wenngleich der Stand ihrer Beitrittsprozesse erheblich variiert. Die westlichen Balkanstaaten wie Nordmazedonien, Montenegro, Albanien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina befinden sich bereits seit 10 bis fast 20 Jahren in diesem Prozess. Einige von ihnen konnten bereits alle Verhandlungskapitel eröffnen und einige vorläufig abschließen. Andere haben noch nicht einmal eines eröffnet. Auf diesem Weg wurde der Prozess zudem durch bilaterale historische Streitigkeiten behindert. Das auf seinem Weg in die Europäische Union am weitesten fortgeschrittene Land Montenegro hat alle 33 Verhandlungskapitel eröffnet und 18 davon vorläufig geschlossen, darunter 2 am sogenannten Super Tuesday, dem 27. Juni 2026. Vor wenigen Wochen begannen die Europäische Kommission und Montenegro mit dem Entwurf des Beitrittsvertrags, womit das Land der EU-Mitgliedschaft näher ist als je zuvor. Der zweitfortgeschrittenste Kandidat, Albanien, beantragte 2009 die EU-Mitgliedschaft und eröffnete die Beitrittsverhandlungen erst im Juli 2022. Seitdem hat es den Screening-Prozess abgeschlossen, alle 33 Verhandlungskapitel eröffnet und 3 davon vorläufig geschlossen. Doch es ist noch ein weiter Weg und es bleiben Fragen, inwieweit die Regierung von Premierminister Edi Rama wirklich entschlossen ist, die Rechtsstaatlichkeit zu stärken, Korruption zu bekämpfen, Transparenz und Rechenschaftspflicht in öffentlichen Institutionen zu gewährleisten und Grundrechte einschließlich der Medienfreiheit zu schützen. Die jüngsten Proteste gegen das umstrittene Küstenbauprojekt, das mit Jared Kushner und Ivanka Trump in Verbindung gebracht wird, haben die Sorgen hinsichtlich Transparenz, Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit nur noch verstärkt. Es ist zudem immer deutlicher geworden, dass Serbien, das 2009 den EU-Beitritt beantragte, 14 formell Beitrittsverhandlungen aufnahm und bis heute 22 von 33 Verhandlungskapiteln eröffnete, von denen 2 vorläufig schloss, ist nicht bereit, eine der wichtigsten Beitrittsvoraussetzungen zu erfüllen, nämlich die Angleichung an die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Belgrad verfolgt eine weitgehend prorussische Außenpolitik, weigert sich, Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland umzusetzen und pflegt enge Beziehungen zu Moskau. Für viele in der Europäischen Union stellt sich daher die Frage, ob Serbien wirklich Mitglied werden will oder ob ein zu früher Beitritt das Risiko birgt, ein weiteres russisches trojanisches Pferd in die Union zu holen, wie es Europa bereits mit Ungarn unter der Regierung von Viktor Orban erlebt hat. Nordmazedonien, das bereits 2004 den Beitritt zur Europäischen Union beantragte, hat bisher lediglich den Screening-Prozess abgeschlossen. Ihr Beitritt wurde wiederholt durch bilaterale Streitigkeiten mit Nachbarländern verzögert. Nach der Beilegung des langjährigen Namensstreits mit Griechenland, der dazu führte, dass das Land seinem verfassungsmäßigen Namen das Präfix «neut» hinzufügte, sah sich Skopje mit einem neuen Hindernis aus Bulgarien konfrontiert. Gemäß dem im Jahr 2022 vereinbarten EU-Verhandlungsrahmen muss Nordmazedonien seine Verfassung ändern, um die bulgarische Minderheit anzuerkennen, bevor das erste Verhandlungspaket offiziell eröffnet werden kann. Die derzeitige Regierung lehnt dies ohne Garantien ab, dass Sofia den Prozess nicht erneut blockiert, wodurch der Beitritt faktisch zum Stillstand gekommen ist. Bosnien und Herzegowina, Kosovo und Georgien liegen aus sehr unterschiedlichen Gründen zurück und haben noch keine Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Georgien erhielt im Jahr 2023 den Kandidatenstatus, doch der Beitrittsprozess ist nach demokratischen Rückschritten faktisch zum Stillstand gekommen. Die Regierung in Tiflis kündigte an, die Arbeit an der Mitgliedschaft in der Europäischen Union bis Ende 2028 auszusetzen, während sie Gesetze verabschiedete, die von Brüssel weithin als unvereinbar mit europäischen demokratischen Standards kritisiert werden. Da 5 Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Unabhängigkeit des Kosovo noch immer nicht anerkennen, wurde dem Land kein Kandidatenstatus gewährt. Stattdessen hat die Europäische Union den Kosovo als potenziellen Kandidaten eingestuft, um die europäische Perspektive zu wahren und die politische sowie öffentliche Unterstützung für die Integration aufrechtzuerhalten. Dies ist eine Kategorie für Länder, die die formellen Bedingungen für den Kandidatenstatus noch nicht erfüllen, aber als Länder mit einer glaubwürdigen europäischen Zukunft gelten. Bosnien und Herzegowina erhielt 2022 den Kandidatenstatus und bekam 2024 grünes Licht für Beitrittsverhandlungen, doch die erste Regierungskonferenz steht noch aus. Das Land muss noch wichtige Vorreformen umsetzen, doch sein politisches System nach Dayton erlaubt es prorussischen Führern aus der Republika Srpska, viele Entscheidungen auf staatlicher Ebene zu blockieren. Wie Außenminister Elmedin Konakovic während der diesjährigen GLOBSEC-Konferenz in Prag sagte, können Sie sich das ukrainische Parlament mit Vertretern aus dem Donbass vorstellen, die vollständig von Putin kontrolliert werden und Vetorechte haben, während sie von ihnen pro-europäische Reformen verlangen? Das ist heute unsere Position. Dann gibt es noch die Türkei, eine Art langjähriger Beitrittskandidat. Sie beantragte erstmals 1987 die Mitgliedschaft in den europäischen Gemeinschaften, erhielt 1999 den Kandidatenstatus und eröffnete 2005 offiziell die Beitrittsverhandlungen. 16 Verhandlungskapitel wurden eröffnet und nur eines vorläufig geschlossen. Der Beitrittsprozess ist jedoch seit 2018 eingefroren, aufgrund demokratischer Rückschritte, Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit und der zunehmend autoritären Politik von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Und schließlich die Ukraine und Moldau, die beiden Länder, deren Beitrittswege bisher eng miteinander verknüpft sind, wobei wichtige Meilensteine fast gleichzeitig erreicht wurden. Beide beantragten im März 2022 die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, nur wenige Tage nachdem Russland seine umfassende Invasion der Ukraine begonnen hatte. In weniger als 2,5 Jahren schafften sie den Weg von der Antragstellung bis zur Eröffnung formeller Beitrittsverhandlungen. Ihr beispielloses Tempo steht in krassem Gegensatz zu den Kandidaten des westlichen Balkans und stellt einen der schnellsten Fortschritte in der Geschichte der EU-Erweiterung dar. Beide Länder wollen nun so schnell wie möglich alle Verhandlungskapitel eröffnen, idealerweise bis Ende dieses Jahres. Doch ihr Ehrgeiz stößt bei mehreren Mitgliedstaaten zunehmend auf Zögern, was umfassendere Fragen aufwirft. Wollen wir wirklich bald neue Mitglieder aufnehmen? Ist die Europäische Union institutionell und finanziell bereit oder sollte sie sich erst selbst reformieren, um die Fehler und Herausforderungen früherer Erweiterungen nicht zu wiederholen? Unter den EU-Führern herrscht eindeutig neue Entschlossenheit, den Erweiterungsprozess voranzutreiben. Da Russland die Sicherheit des Kontinents bedroht, sich die geopolitische Lage wandelt und globale Mächte um Einfluss konkurrieren, wird die Erweiterung zunehmend als geopolitische Notwendigkeit und nicht mehr nur als wirtschaftlicher oder bürokratischer Prozess dargestellt.
Zum ersten Mal seit 2013 zählen wir wirklich auf die nächste Erweiterung, dass Montenegro bis 2028 der 28. Mitgliedstaat wird.
Das sagte Antonio Costa, Präsident des Europäischen Rates, auf dem EU-Westbalkan-Gipfel am 5. Juni 2026 in Tivat, Montenegro. Er fügte hinzu, dass die Europäische Union ihrer nächsten Erweiterung nun näher sei als zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem Beitritt Kroatiens im Jahr 2013.
Der Westbalkan ist ein fester Bestandteil der Zukunft der Europäischen Union. Sein Beitritt bleibt unsere Priorität und eine entscheidende geopolitische Investition. Der Prozess basiert und wird weiterhin auf Verdiensten und glaubwürdigen Reformen beruhen.
Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, hat ebenfalls gefordert, den Erweiterungsprozess dynamischer zu gestalten, während er leistungsbasiert bleiben muss. Auf demselben Gipfel argumentierte sie, dass ein leistungsbasierter Prozess nicht zwangsläufig langsam sein muss.
Die Erweiterung ist für uns ein geostrategischer Imperativ und eine langfristige Investition in unseren Frieden, unsere Stabilität und unsere Sicherheit. Sie bleibt leistungsbasiert, muss aber dynamischer werden, denn leistungsbasiert bedeutet nicht langsam. Leistungsbasiert bedeutet fair und berechenbar.
Befürworter sehen die Erweiterung als Chance, Sicherheit und Stabilität auf dem Kontinent zu stärken, den EU-Binnenmarkt auszubauen, den globalen politischen und wirtschaftlichen Einfluss zu erhöhen und zu verhindern, dass Länder in der unmittelbaren Nachbarschaft unter den Einfluss von Russland, China oder anderen externen Mächten geraten. Sie argumentieren zudem, dass die Beitrittsperspektive eines der wirksamsten Instrumente der Europäischen Union bleibt, um demokratische, wirtschaftliche und institutionelle Reformen in den Kandidatenländern zu fördern. Es scheint auch, dass die Europäische Union in Zeiten wachsender geopolitischer Unsicherheit selbst immer attraktiver wird. Neben den Ländern, die sich offiziell im Beitrittsprozess befinden, gibt es andere, die überlegen, ob ein europäischer Weg für sie in Frage käme. Am 29. August dieses Jahres werden die Isländer in einem Referendum abstimmen, das die europäische Zukunft des Landes prägen könnte. In Grönland hat erneuter Druck aus den Vereinigten Staaten die Debatte darüber wiederbelebt, ob die Insel nach ihrem Austritt aus den europäischen Gemeinschaften im Jahr 1985 wieder engere Beziehungen zur Europäischen Union anstreben sollte. Und auch die oft halb im Scherz geäußerten Forderungen nach einem Beitritt Kanadas zur Europäischen Union haben Einzug in die öffentliche Debatte gehalten. Ein weiteres Zeichen dafür, dass das europäische Projekt in einer zunehmend unvorhersehbaren Welt von vielen als Quelle für Stabilität, Wohlstand und Sicherheit gesehen wird. Doch es gibt auch Bedenken. Zu den zentralen Fragen der heutigen Erweiterungsdebatte gehört, kann eine Europäische Union mit bis zu 35 Mitgliedern unter ihrem derzeitigen institutionellen Rahmen effizient entscheiden, indem einige der wichtigsten Beschlüsse zur Außenpolitik, Sicherheit und zum EU-Haushalt noch immer Einstimmigkeit erfordern? Sind die europäischen Gesellschaften, die bereits mit wachsendem Euroskeptizismus, politischer Polarisierung sowie dem Aufstieg nationalistischer und rechtsextremer Parteien konfrontiert sind, auf die politischen und sozialen Herausforderungen einer weiteren Erweiterung vorbereitet? Kann ein EU-Haushalt, der bereits durch steigende Verteidigungsausgaben unter Druck steht, die finanziellen Kosten tragen? Jedes neue Mitglied hätte Anspruch auf EU-Fördermittel, insbesondere aus der Kohäsionspolitik und der gemeinsamen Agrarpolitik. Die Europäische Kommission schätzt, dass die Aufnahme Montenegros in die Union ein Finanzpaket von etwa 3,2 Milliarden Euro im nächsten langfristigen EU-Haushalt erfordern würde. Und Montenegro ist eines der kleinsten Beitrittsländer. Kann die Europäische Union gleichzeitig eine Erweiterung bewältigen, auf die Klimakrise reagieren und einen teuren wirtschaftlichen, industriellen und energetischen Wandel vollziehen? Wir wollen prüfen, wie diese Fragen in den heutigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union debattiert werden. Versuchen Regierungen, öffentliche Unterstützung für die Erweiterung zu gewinnen oder nutzen politische Parteien zunehmend Ängste von neuen Mitgliedern für innenpolitische Zwecke? Könnten bilaterale Streitigkeiten und ungelöste historische Konflikte den Beitrittsprozess erneut verlangsamen? Um das herauszufinden, haben wir unsere Partner in ganz Europa gefragt, von Lettland bis Kroatien. Unsere Kollegen Irina Forlanga-Gasparjovic und Jasmin Klaric vom kroatischen Nachrichtenportal Telegram erklären, wie die Erweiterung in der kroatischen Politik gesehen wird und warum eine breite Unterstützung für die Erweiterung viel komplizierter wird, wenn konkrete Beitrittskandidaten zur Diskussion stehen.
Hallo zusammen, mein Name ist Irina Forlanga-Gasparjovic. Ich bin Journalistin für das kroatische Medienhaus Telegram. Hier bei mir ist mein Kollege Jasmin Klaric, unser leitender politischer Journalist. Heute sprechen wir über die Erweiterung der Europäischen Union. Und Sie fragen sich vielleicht, warum wir dafür einen Experten für Innenpolitik brauchen. Aber das werden wir gleich erklären. Zuerst ein paar Worte zu Kroatiens offizieller Haltung zur EU-Erweiterung. Wie Sie wissen, ist Kroatien das neueste EU-Mitglied. Wir sind 2013 beigetreten und seitdem gab es keine weitere Erweiterung mehr. Die kroatischen Mainstream-Parteien unterstützen die EU-Erweiterung, zumindest im Prinzip. Doch wenn es um die Details geht, wird es meist etwas komplizierter. Jasmin wird erklären, warum. Die Regierung unterstützt die Erweiterung ebenfalls, besonders auf dem westlichen Balkan, und sieht sie als entscheidend für regionale Stabilität, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung. Aber wie gesagt, der Teufel steckt im Detail. In Kroatien wird die Erweiterung selten im breiteren Kontext diskutiert. Es gibt zum Beispiel keine tiefere öffentliche oder politische Debatte über die geopolitische Bedeutung der Erweiterung oder darüber, was der Beitritt von Ländern wie der Ukraine oder Moldau für die Europäische Union bedeuten würde. Die laufende politische Debatte hat meist einen lokalpolitischen Unterton. Jasmin, könntest du etwas erläutern, warum das so ist?
Wegen der Politik, der Innenpolitik, wegen der Wahlen, wegen des Machtgleichgewichts in der Regierungskoalition, die aus der kroatischen Demokratischen Union und der Heimatbewegung besteht. Die kroatische Demokratische Union ist eine große Mitte-Rechts-Partei in Kroatien, Mitglied der Europäischen Volkspartei, und die Heimatbewegung ist eine rechtsextreme Partei und sie haben zusammen die Mehrheit im Parlament, diese beiden Parteien. Und es ist noch nicht diese Art von Kampf. Es ist kein so offen umstrittenes politisches Thema, die Erweiterung der Europäischen Union, aber das wird es noch werden. Wenn Serbien, Gott bewahre, nur ein Scherz, der Europäischen Union näher kommt, dann wird es sehr chaotisch in der kroatischen Politik. Warum? Denn rechtsextreme Parteien, die Heimatbewegung und andere außerparlamentarische rechtsextreme Parteien oder kleinere Oppositionsparteien am rechten Rand werden sicherlich versuchen, eine härtere Haltung beim EU-Beitritt Serbiens und bei den Beziehungen zu Serbien zu fordern. Also wann immer das passiert, wird es hier zu sehr, sehr hässlichen politischen Kämpfen kommen, besonders wenn das unter einer Regierung geschieht, die von der Mitte oder Mitte-Links-Parteien geführt wird. Dann wird die kroatische Demokratische Union wahrscheinlich auch Probleme machen, selbst wenn sie jetzt für die EU-Erweiterung in der Region sind.
Und einer der Gründe sind sicherlich die ungelösten bilateralen Fragen, die Kroatien mit Serbien hat, aber auch mit einigen anderen Ländern, die der Europäischen Union beitreten wollen. Wir erinnern uns noch lebhaft daran, wie viel Frustration es hier in Kroatien auslöste, als Slowenien die Verhandlungen nutzte, um offene Fragen zu klären, zum Beispiel Grenzstreitigkeiten. Aber im Jahr 2011, glaube ich, nachdem wir
vor 15 Jahren,
nachdem wir unsere Beitrittsverhandlungen abgeschlossen hatten, verabschiedete das kroatische Parlament sogar eine Erklärung, dass bilaterale Fragen den Beitrittsprozess nicht blockieren dürfen. Glauben Sie, dass sich überhaupt noch jemand daran erinnert? Oder glauben Sie, dass der Verhandlungsprozess genutzt wird, offene Fragen mit unseren Nachbarn zu klären?
Ich bin sicher, dass sich viele Politiker an die Erklärung erinnern, aber ich bin mir noch sicherer,
dass sie so tun werden, als wüssten sie nichts davon, wenn es um die europäische Erweiterung geht.
Wir hatten vor ein paar Tagen den kroatischen Außenminister, der sagte, bezugnehmend auf die Pressemitteilung, dass es für den EU-Beitritt Montenegros unerlässlich sei, bilaterale Fragen mit Kroatien zu lösen. Zum Beispiel das Schulschiff Jadran, das Montenegro an Kroatien zurückgeben sollte, oder die Zahlung von Entschädigungen für die Häftlinge in montenegrinischen Lagern während des Krieges in den 90er Jahren. Die Erklärung des kroatischen Parlaments ist also größtenteils toter Buchstabe auf dem Papier und weitgehend vergessen.
Ja, natürlich. Es ist ziemlich klar, dass wir zwar frustriert darüber waren, wie Slowenien die Verhandlungen genutzt hat, sich dieses Szenario aber wiederholen kann.
Kroatien nutzt dieses Szenario bereits.
Hat die Regierung und die Regierungskoalition dabei die Unterstützung der Öffentlichkeit? Ich denke, es ist sehr schwer, eine präzise Antwort auf diese Frage zu geben, da es keine öffentlichen Meinungsumfragen dazu gibt. Aber was glauben Sie, was die Leute über die Erweiterung denken? Stimmen Sie zu, dass die Bevölkerung, ähnlich wie die Regierung, die Aufnahme neuer Mitglieder zumindest prinzipiell unterstützt, bis wir wieder bei einem konkreten Land mit spezifischen offenen Fragen ankommen? Glauben Sie, dass das korrekt ist?
Nun, das ist sehr schwer zu sagen und es hängt stark davon ab, wie die Regierungsparteien dieses Bild zeichnen werden, wenn es zur kroatischen Entscheidung über die Erweiterung kommt. Wenn politische Parteien zum Beispiel sagen, oh nein, wir wollen Montenegro nicht in der Europäischen Union, weil sie in den 90er Jahren zusammen mit Serbien Kroatien angegriffen haben, sie geben das Schulschiff nicht zurück und andere Dinge. Und besonders wenn es jemals dazu kommen sollte, dass Serbien der Europäischen Union beitritt, wird es sehr schwierig werden, die Unterstützung der kroatischen Öffentlichkeit zu gewinnen. Und schließlich, selbst wenn es in jeder Hinsicht im Interesse Kroatiens liegt, wenn man Sicherheit will, wenn man Wirtschaft will, was auch immer, das tiefste Interesse Kroatiens taktisch und strategisch ist es, all diese Länder in der Nachbarschaft in die Europäische Union aufzunehmen.
Mhm. Und schließlich müssen wir die Reform der Europäischen Union erwähnen, bevor neue Mitglieder aufgenommen werden. Eine der in diesem Zusammenhang diskutierten Reformen ist der Entscheidungsprozess in der Außenpolitik, der von Einstimmigkeit auf qualifizierte Mehrheit umgestellt werden soll. Es wird oft betont, dass dies nicht für die endgültige Entscheidung über die Erweiterung gelten würde, was bedeutet, dass jeder Mitgliedstaat am Ende des Prozesses immer noch ein Veto einlegen könnte. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass eine kroatische Regierung der Idee zustimmen würde, das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik abzuschaffen. Der derzeitige Premierminister ist dagegen, die Regierungskoalition ist dagegen, aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, stünden er oder jeder andere Premierminister unter enormem Druck, dem nicht zuzustimmen, auch vom Präsidenten der Republik, oder? Mhm.
Er bezeichnet es sogar als einen Akt, bei dem man sagt, okay, es ist in Ordnung für Kroatien, das Veto bei Abstimmungen in der Europäischen Union aufzugeben. Milanović sagt, es wäre Hochverrat, eine solche Haltung einzunehmen. Und es ist äußerst wichtig zu unterstreichen, dass dies vielleicht das einzige Thema ist, abgesehen davon, ich weiß nicht, die kroatische Fußballnationalmannschaft anzufeuern, bei dem sich der Premierminister und der Präsident der Republik einig sind.
Die einzige. Okay, danke Jasmin, dass du erklärst, warum die EU-Erweiterung für Kroatien so wichtig ist, aber auch ein Thema der hitzigen öffentlichen und politischen Debatte. Ich hoffe, wir konnten unseren Zuhörern ein wenig erklären, wie Kroatien über die zukünftige Erweiterung der Europäischen Union denkt.
Kroatien zeigt, wie die Unterstützung für die Erweiterung schnell in innenpolitische Debatten, historische Ressentiments und bilaterale Streitigkeiten verwickelt werden kann. Es zeigt auch, dass es für nationale Regierungen trotz wachsender Rufe nach institutionellen Reformen und Bedenken, ob eine Europäische Union mit 35 Mitgliedstaaten effektiv funktionieren könnte, äußerst schwierig sein dürfte, ihre Vetorechte aufzugeben. Doch das ist nicht die einzige Perspektive innerhalb der heutigen Europäischen Union. Für einige Länder an der Ostflanke der Europäischen Union ist die Erweiterung in erster Linie eine Sicherheitsfrage. Lettland, das an Russland grenzt und seit Beginn des umfassenden Angriffskrieges zu den stärksten Unterstützern der Ukraine zählt, sieht den Beitritt von Ländern wie der Ukraine, Moldau und Montenegro nicht nur als Chance zur Stärkung der Europäischen Union, sondern auch als Weg, die kollektive Sicherheit Europas zu festigen. Anja Vinkana, eine Journalistin des lettischen Nachrichtenportals TV.net, erklärt, warum die Erweiterung in Riga eher als geopolitische Notwendigkeit denn als politisches Dilemma gesehen wird.
Lettland pflegt gute Beziehungen zu allen wichtigen Beitrittskandidaten. Und es gibt keine politischen Hindernisse für Lettlands Unterstützung einer weiteren EU-Erweiterung. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Kandidatenländer die notwendigen Reformen umsetzen und die Kopenhagener Kriterien erfüllen. Im Jahr 2023 verabschiedete das lettische Parlament einstimmig eine Erklärung zur Unterstützung der Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Lettlands höchste Amtsträger waren stets starke Befürworter der EU-Beitrittsbestrebungen der Ukraine und Moldaus. Im Mai 2026 drängte die lettische Außenministerin Baiba Braže den Rat der Europäischen Union für auswärtige Angelegenheiten dazu, die Beitrittsverhandlungskapitel mit der Ukraine und Moldau so bald wie möglich zu eröffnen. Dieselbe Position bekräftigte der lettische Präsident Edgars Rinkevičs, als er die damalige stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine Julija Svyrydenko im Juni in Riga empfing. Bei der Erörterung des EU-Beitrittsgesuchs der Ukraine betonen lettische Amtsträger meist die Sicherheitsdimension der Erweiterung. Präsident Rinkevičs erklärte, dass die europäische Integration der Ukraine ein wesentlicher Bestandteil der EU-Sicherheitsarchitektur sei und zugleich den Sicherheitsinteressen Lettlands sowie Europas insgesamt diene. Lettland unterstützt zudem eine künftige Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO, sobald der durch Russlands umfassende Invasion begonnene Krieg beendet ist und alle notwendigen Kriterien für Interoperabilität und Beitritt erfüllt sind. Was die Beitrittskandidaten auf dem westlichen Balkan betrifft, so gibt Lettland Fachwissen weiter, das es während seines eigenen EU-Beitrittsprozesses vor mehr als 2 Jahrzehnten gewonnen hat. Auch hier spielen Sicherheitserwägungen eine zentrale Rolle. Während des Besuchs des stellvertretenden montenegrinischen Ministerpräsidenten für Außen- und Europaangelegenheiten, Filip Ivanovic, im Jahr 2025 begrüßte die lettische Außenministerin Baiba Braže die Fortschritte Montenegros auf dem Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Sie betonte zudem die enge Sicherheitszusammenarbeit der beiden NATO-Verbündeten und merkte an, dass Montenegro seine Außenpolitik bereits an die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union anpasst, einschließlich der Umsetzung aller Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland und Belarus. Insgesamt beruht Lettlands Offenheit für eine Erweiterung der Europäischen Union darauf, dass Lettland in den Beitrittskandidaten, die derzeit aktiv eine Mitgliedschaft anstreben, gleichgesinnte Partner sieht. Politisch hat Lettland viel mit der Ukraine, Moldau und sogar Montenegro gemeinsam. Sollten diese Länder der Europäischen Union beitreten, werden sie wahrscheinlich ähnliche Ansichten wie Lettland in Sicherheits- und Außenpolitik vertreten. Derzeit gibt es keine ernsthaften politischen oder wirtschaftlichen Streitpunkte zwischen Lettland und den aktivsten Beitrittskandidaten.
Lettlands Perspektive ist bemerkenswert, da sie kaum Spannungen zwischen der Unterstützung der Erweiterung und nationalen Interessen zeigt. Polens Debatte hat sich ganz anders entwickelt. In den ersten Monaten nach Russlands umfassender Invasion war die Unterstützung für die europäische Zukunft der Ukraine und Moldaus im Großteil des polnischen politischen Spektrums nahezu unbestritten. Die Unterstützung der EU-Bestrebungen der Ukraine galt als Akt der Solidarität mit einem Land, das um sein Überleben kämpft. Doch kaum jemand erwartete, dass eine Mitgliedschaft bald realistisch würde. Als der Beitrittsprozess an Fahrt aufnahm, wurde die Diskussion deutlich praktischer. Es kamen Fragen zur Landwirtschaft, zum Straßentransport, zu Kohäsionsmitteln und zur Zukunft des Binnenmarktes auf. Bauernproteste gegen ukrainische Agrarimporte und Streitigkeiten über den Straßentransport wurden zu Symbolen wachsender Sorgen, dass polnische Unternehmen unter anderen Bedingungen mit ukrainischen Erzeugern konkurrieren müssten. Diese oft berechtigten wirtschaftlichen Bedenken wurden durch Wahlkampf und russische Desinformation verstärkt. Moskau hat solche wirtschaftlichen Sorgen sowie schwierige historische Themen, insbesondere die Massaker in Wolhynien und das Erbe der ukrainischen aufständischen Armee, systematisch ausgenutzt, um die Spaltung zwischen Polen und Ukrainern zu vertiefen und die Unterstützung für die Ukraine in ganz Europa zu schwächen. Die ersten politischen Kräfte, die diese Stimmung nutzten, waren die rechtsextremen Parteien. Die Konföderation und die Partei von Grzegorz Braun lehnen eine weitere EU-Erweiterung komplett ab und weisen eine künftige Mitgliedschaft der Ukraine entschieden zurück. Sie argumentieren, dass eine Erweiterung die polnische Landwirtschaft bedrohe, die nationale Souveränität schwäche und schließlich zur Abschaffung nationaler Vetorechte innerhalb der Europäischen Union führe. Nationalkonservative von Recht und Gerechtigkeit folgten einem ähnlichen Weg. Als Russland seine umfassende Invasion startete, gehörte die PiS-Regierung zu den stärksten Unterstützern der Ukraine. Präsident Andrzej Duda befürwortete wiederholt eine künftige Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union, während Jarosław Kaczynski die Ukraine als Teil der westlichen politischen Gemeinschaft bezeichnete, auch wenn ein Beitritt viele Jahre dauern würde. Im Laufe der Zeit wurde die Rhetorik der Partei jedoch zunehmend bedingt. Bis 2025 argumentierte die PiS, dass Polens Priorität der vollständige Schutz polnischer Wirtschaftsinteressen sein sollte. Bis 2026 forderten führende Parteimitglieder offen, die Eröffnung weiterer Verhandlungsgruppen mit der Ukraine zu blockieren, bis historische Streitigkeiten beigelegt seien. Auch Präsidentin Karin Nawrocki, die der Partei Recht und Gerechtigkeit politisch nahesteht, setzt sich stark für Änderungen in der ukrainischen Geschichtspolitik ein. Es gibt keinen Platz für die Ukraine mit Bandera in der Europäischen Union, sagte er kürzlich während des NATO-Gipfels in Ankara. Das Narrativ der Regierungskoalition hat sich im Laufe der Zeit ebenfalls gewandelt. Im Gegensatz zur Opposition unterstützt die Regierung die europäische Zukunft der Ukraine noch immer teilweise und bezeichnet die Erweiterung weiterhin als strategisch wichtig für die europäische Sicherheit. Doch ihre Rhetorik ist deutlich vorsichtiger geworden als noch im Jahr 2022. Regierungsmitglieder betonen zunehmend, dass es beim Beitrittsprozess keine Abkürzungen geben darf, dass jeder Kandidat exakt dieselben Standards erfüllen muss und dass die Europäische Union selbst wahrscheinlich eine institutionelle Reform benötigt, bevor sie neue Mitglieder aufnimmt, was jedoch in naher Zukunft nicht geschehen wird. Die kleineren Koalitionsparteien bleiben weitgehend unterstützend. Die Linke unterstützt die europäischen Bestrebungen der Ukraine, Moldaus, Georgiens und des Westbalkans am ausdrücklichsten. Doch die Regierungskoalition verzichtet zunehmend darauf, eine künftige Erweiterung offen zu unterstützen. Dieser Wandel zeigt sich auch deutlich in den jährlichen außenpolitischen Reden von Außenminister Radosław Sikorski. 2024 war die Erweiterung ein zentrales strategisches Ziel für die Ukraine, Moldau und den Westbalkan. 2025 blieb die Unterstützung bestehen, jedoch mit stärkerem Fokus auf die Erfüllung der Beitrittskriterien. Bis 2026 erhielt die Erweiterung deutlich weniger Aufmerksamkeit, wobei sich die Erwähnungen weitgehend auf die Ukraine und Moldau beschränkten, während der Westbalkan gänzlich aus seiner Rede verschwand. Vielleicht ist das Auffälligste an der polnischen Debatte über die Erweiterung das, was fehlt. Derzeit gibt es kaum eine ernsthafte öffentliche Debatte über die Erweiterung der Europäischen Union als Ganzes. Der Westbalkan findet kaum Beachtung. Es wird kaum darüber diskutiert, wie eine Union mit mehr als 30 Mitgliedern funktionieren soll oder wie die Erweiterung mit institutionellen Reformen in Einklang gebracht werden kann. Stattdessen ist die Erweiterung fast vollständig zum Synonym für die Ukraine geworden. Und die Ukraine wird zunehmend durch die Brille von Landwirtschaft, historischem Gedächtnis und Innenpolitik diskutiert, anstatt durch die langfristige strategische Zukunft Europas. Was sind die Schlussfolgerungen? Zwei Dinge werden zunehmend deutlich. Die nächste Erweiterung wird mit Sicherheit keiner der vorherigen gleichen. Die Kandidatenländer kommen in sehr unterschiedlichem Tempo voran, stehen vor sehr unterschiedlichen Herausforderungen und genießen sehr unterschiedliche politische Unterstützung bei den heutigen Mitgliedstaaten. Eine weitere große Erweiterung der Union scheint höchst unwahrscheinlich, außer dass Europas Führung und die Öffentlichkeit endlich auf die Frage antworten müssen. Sind wir bereit für eine Erweiterung? Wie kann Europa das tun, ohne sich selbst zu schwächen? Genau diese Diskussion findet jetzt in Brüssel statt. Die Europäische Kommission bereitet Vorschläge zur Neugestaltung des Erweiterungsprozesses vor, darunter stärkere Schutzmaßnahmen gegen demokratische Rückschritte, die schrittweise Integration von Beitrittskandidaten in ausgewählte EU-Politikbereiche vor der Vollmitgliedschaft sowie Reformen, die sicherstellen sollen, dass eine größere Union weiterhin effektiv funktionieren kann. Solche Bestimmungen werden in den Beitrittsvertrag von Montenegro aufgenommen. Die Debatte über die Erweiterung dreht sich nicht mehr nur um diejenigen, die der Europäischen Union beitreten wollen. Es geht gleichermaßen darum, welche Art von Europäischer Union wir in den kommenden Jahrzehnten aufbauen wollen.